Weltweit sind es ein paar wenige multinationale Handelsgesellschaften, die den Handel mit Rohstoffen und Futtermitteln kontrollieren. Die größte dieser Firmen ist die amerikanische Cargill und ihre in Genf domizilierte Tochter Tradax.
Zu den ganz Großen im Futtermittel- und ganz besonders auch Sojahandel gehört die schweizerische Firma André und Company. Von ihr ist nur wenig bekannt und von dem wenigen auch nur gerade, dass sie mit dem Handel von Getreide, Soja und Ölkuchen Umsätze von über 10 Milliarden Franken im Jahr erzielt. Ein kleiner Stab von 300 Angestellten leitet diese Handelsströme von ihren Büros in Lausanne.
Diese riesigen internationalen Unternehmen sind oft mächtiger als die einzelnen Drittweltstaaten.
Die Macht der Multis.
Im Januar 1981, nachdem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit der Tapioca-Kontingentierung die thailändische Regierung vor große Probleme stellte, beschloss diese, wenigstens die Verdienstmöglichkeiten der Bauern zu verbessern, indem die multinationalen Firmen in ihrer Tätigkeit eingeschränkt werden sollten. Im Minimum 65% des Tapioca-Handels sollte in die Hände von nationalen Gesellschaften gehen. Den Multis wollte man 35% überlassen. 6 Monate später musste die Thai-Regierung kapitulieren und das Feld den Multis wieder überlassen.
Diese hatten nämlich die Abnahme des Tapiokas von der gegründeten Nationalen Tapioca-Gesellschaft verweigert und mit der Blockade des EG-Marktes gedroht. Als Folge fielen die Produzentenpreise um die Hälfte. Die Bauern forderten von der Regierung die Aufhebung des Systems und die Wiedereinführung des freien Marktes zugunsten der Multis.
Die gegenwärtige Verschuldungskrise begünstigt den Export von Nahrungs- und Futtermitteln.
Die Verschuldung der Drittweltländer hat gigantische Dimensionen angenommen. Entsprechend groß sind die Zinsbeträge, welche die verschuldeten Länder den Gläubigerbanken bezahlen müssen. Vor allem in Südamerika sind die Verhältnisse grotesk. Argentinien, Brasilien und Mexiko müssen über 80% der Einnahmen, die sie aus den Exporten tätigen, für Zinsen und Rückzahlungen der Schulden aufbringen. Diesen Aderlass kann keine Volkswirtschaft der Welt verkraften, vor allem nicht in den ohnehin armen Ländern.
Die reichen Gläubigerländer machen keine Konzessionen. Im Gegenteil. Mit stetigen Zinserhöhungen machen sie sogar alles, um die Schuldenbürde weiter zu erschweren. Die internationale Finanzwelt, das sind die privaten Großbanken, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, verlangen, dass die Drittweltländer den Gürtel enger schnallen. Um die Zahlung der Schulden zu gewährleisten, sollen sie die eigenen Staatsausgaben und dies vor allem im Sozialbereich, einschränken. Und was in den Augen der Finanzwelt noch wichtiger ist, die Drittweltländer sollen noch mehr exportieren. Dank größeren Exporteinnahmen würde ihnen der Zinsendienst leichter gemacht.
Ohne eine kräftige Ausweitung der Exporte aus den Entwicklungsländern in die Industriestaaten ist eine dauerhafte Lösung nicht vorstellbar. Dieser Satz aus dem Jahresbericht der Bank für internationalen Zahlungsausgleich von 1984 zitiert, wird in den Berichten aller westlichen Industriestaaten gleich dutzendweise gepredigt.
Vorderhand wollen die am meisten verschuldeten Länder tatsächlich nach diesem Rezept genesen. Dies sind die Gründe, warum beispielsweise Brasilien versucht, seine Fleisch- und Futtermittelexporte noch mehr zu steigern. Die Devisen aus den Fleisch- und Sojaverkäufen werden gebraucht, um den westlichen Banken die Zinsen zu bezahlen. Weil aber die westlichen Staaten selber in der Krise stecken und ihre Produktion möglichst verbilligen wollen, drücken sie auf die Preise der aus der dritten Welt importierten Produkte.
Die Verhältnisse sind paradox ungerecht. Von Brasilien wird verlangt, dass es immer mehr Fleisch exportiert, damit es die Zinsen bezahlen kann. Und weil gleichzeitig auf die Preise gedrückt wird, muss das Land noch größere Mengen exportieren, um den gleichen Exportwert zu erzielen. Aber es kommt noch schlimmer.
In Reden und Glanzbroschüren predigen die westlichen Wirtschaftspolitiker die Notwendigkeit des Exportes für die Schuldenländer. Doch ihre Praxis steht in merklichem Kontrast dazu.
Um ihre inländischen Produzenten nicht zu gefährden, verhindern sie Importe aus der dritten Welt mit allerlei Zollmauern und Restriktionen. Beispiele dafür sind etwa die Einschränkungen der Maniokimporte aus Thailand oder der Fleischimporte aus Argentinien. Diese Länder sind gezwungen, nach neuen Märkten Ausschau zu halten. Sie finden sie oft in anderen Drittweltländern, wo sie aber auch wieder andere Länder konkurrenzieren. Das jüngste Beispiel: Dank seinen Billigangeboten ist es Argentinien gelungen, die Elfenbeinküste für Fleischimporte zu gewinnen. Der schwarze Peter wird nun dem extrem armen Land Obervolta zugeschoben, das bis anhin den Fleischmarkt der Elfenbeinküste belieferte.
Die Drittweltländer werden gegeneinander ausgespielt.
Hoffnung gegen Macht.
In vielen Drittweltländern regt sich der Widerstand gegen die herrschende Wirtschaftspolitik, gegen die eigenen Machthaber, gegen die Fremdbestimmung.
Politische Willenskundgebungen, Forderungen nach bebaubarem Land und Selbstbestimmung, geltend gemachtes Recht auf Nahrung, all das wird von den Mächtigen mit Terror und Repressionen beantwortet. Gewaltsame Vertreibungen von Bauernfamilien von ihrem Land sind häufig.
Wer sich organisiert, wer seine Lebenssituation verbessern will, zahlt oft mit dem Leben. Verfolgung, Unterdrückung gesellen sich zu Ausbeutung und Hunger.
Trotzdem organisieren sich die Bauern. Zum Beispiel setzen sich die schon 1955 entstandenen Bauernligen in Brasilien immer wieder für Reformen ein. In Zentralamerika gründen viele Bauern kleinere und größere Kooperativen. In Honduras zum Beispiel schlossen sich anfangs der 70er Jahre 140.000 Bauern zur Nationalen Bauernbewegung zusammen. Ihr Ziel ist es, das Land kooperativ durch alle Bauern bearbeiten zu lassen und sich selbst in besserer Anbautechnik auszubilden.
Großgrundbesitzer wollen Land und billige Arbeitskräfte. Militär und Polizei, private Schläger und Mordkommandos verteidigen die Interessen der Großgrundbesitzer. Internationale Großfirmen fürchten sich vor dem Erstarken der genossenschaftlich organisierten Bauern. Auch sie wenden brutale Methoden gegen diese an.
Aber der Widerstand lässt sich nicht brechen. Das war der erste Teil der Sendung Fleisch bei uns und in der dritten Welt.
Nach einem Text der Erklärung von Bern.
Realisiert von Hannes Lemmler, gesprochen von Hannes Lemmler, Martin Baumann, Peter Gerber und Norma Mitteis.
In der Sendung wurden die Lieder von Akendenge, José Barence Díaz, Carumanta, Mahaleo, Comedia Mundi, Claude Nougaro und Freddy Mars verwendet.
Die Sendung kann bestellt werden bei Erklärung von Bern für solidarische Entwicklung, Quellenstraße 25, 8005 Zürich.
viva el pueblo salvadoreño, viva Guatemala, viva Centroamérica y la lucha por la paz, viva la solidaridad internacional, patria libre, patria muerte. Hasta la próxima tarea, compañeros.